Ich freue mich, dass ich heute das Vorrecht habe, das Wort zu bringen. Und es ist immer eine schöne Aufgabe, aber es ist immer ein bisschen eine Aufgabe im Glauben. Wenn man setzt sich hin und sagt, man hat ein leeres Papier und man ist wirklich im Vertrauen auf den Herrn. Weißt, weil bei uns in dieser Gemeinde ist es nicht so, dass wir das im wochenlang vorausplanen und das sagen wir dann und dann. Wir wollen einfach immer durch den Herrn geleitet sein und wissen, dass wir ein frisches Wort haben, was zur rechten Zeit in dein Leben spricht. Und deswegen suchen wir immer den Herrn, was er zu uns sagen möchte. Und es ist interessant, wie der Herr zu uns spricht. Ihr wisst es alle, die Nummer eins spricht der Herr zu uns durch sein Wort. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sein Wort, die Bibel, kennen. Weil es ist unser Kompass fürs Leben. Es ist das, was unser Denken eigentlich immer wieder zurücksetzt, wenn ich das technisch ausdrücken darf, auf das, wie Gott eigentlich möchte, dass wir leben. Die Welt versucht uns immer zu beeinflussen mit ihrer Angst, mit ihrer Pessimismus, mit allen möglichen Aufruhr, mit falschem Denken in jeglicher Art und Weise. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder zum Wort zurückkehren. Bei jedem Einzelnen von uns passiert das, weil wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wir haben Gedanken, dass wir manchmal hinweggetragen werden, ohne dass wir es merken. Wieso, wenn du am See mit der Luftmatratze dahin schwebst, du denkst, du bist am selben Ort, aber das treibt dich immer irgendwie weiter, ohne dass man so richtig merkt oder will. Und plötzlich findet man sich in einem Ort, wo man ja von Angst gequält wird oder ja nicht dieses Leben im Überfluss mehr lebt, was der Herr uns schenken möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verankert sind im Wort. Und ja, wie gesagt, das ist das Nummer eins, wie der Herr zu uns spricht. Aber manchmal hat er ein bisschen lustige Art und Weisen, wie er zu uns spricht, oder vielleicht ist es einfach nur, wie ich denke, ich weiß es nicht. Aber mir passiert das öfter, dass wenn ich einen Liedtext höre, dass ich dann irgendwie zum Anfang nachdenken anfange oder das Evangelium da drin sehe, selbst wenn es nicht christliche Lieder sind. Weil weißt du, die Welt, ohne dass sie es wissen, sehnen sie sich, suchen auch unbewusst nach dem, was das Evangelium uns bietet. Zum Beispiel, nachdem viele von euch wissen, dass Italienisch lernen, irgendwie in einem engen Kontext ist mir mal dieses Lied gezeigt worden, vielleicht, dass man den Text versteht oder weil das irgendwie ein wichtiges Lied ist. Und das singt der Sänger prinzipiell darüber, dass er einen Beschützer hat. Und in dem Video von dem Musiklied sieht man ihn praktisch als Kind und so einen starken Kämpfer, der immer hinter ihm hergeht und ihn beschützt. Und da drückt er aus, dass er das als Kind gern gehabt hätte, weil er als Kind immer ängstliche Zustände gehabt hat. Und eine der Zeilen sagt, wo dieser Kämpfer dann spricht zum kleinen Jungen und sagt, und auch wenn ich hinfalle, dann verzweifle nicht, denn für dich stehe ich wieder auf. Und wie ich das gehört habe, das Erste, was in meinem Kopf ist, ich sehe die Szene aus dem Film Die Passion Christi, wie Jesus ausgepeitscht wird, gefoltert wird, geschlagen wird und hinfällt und man menschlich gesehen denkt, bitte bleib unten, weil dann hören sie vielleicht auf, die zu quälen, aber Jesus steht wieder auf. Warum? Weil durch seine Wunden bist du geheilt. Für dich ist er wieder aufgestanden. Für mich ist er wieder aufgestanden. Alle Ehre sei unserem Herrn. Und ja, wie mein Bruder gesagt hat, in der Welt ist dieser Hunger nach Jesus, nach dem Evangelium. Und es ist schön, dass du das gesagt hast, David, weil es ist wirklich so, dass wir alle daran einen Teil haben. Wir alle predigen in unserem Leben, in unserem Alltag, wie wir sind, wie wir leben, wie wir entscheiden, wie wir mit Menschen umgehen. Und das Wichtige daran, das Evangelium weiterzugeben, das Wichtigste ist, die Liebe Christi weitergeben. Es geht nicht darum, die Leute immer zu sagen, du machst das falsch und du machst so und du machst jenes, weil lies die Evangelien. Ich sehe nicht, dass Jesus umeinander gegangen ist und die Leute dauernd korrigiert hat. Die Sünder. Diejenigen, mit denen er starke Worte gefunden hat, waren die religiösen Leute, die versucht haben, die anderen zu unterdrücken. Aber mit den Sündern ist er immer liebevoll umgegangen. Er hat sie nie verurteilt. Er hat sie immer durch seine Gnade und seine Liebe gewonnen und dann ist die Veränderung gekommen. Amen. Preis den Herrn. Nichts von dem war vorbereitet. aber weil ich vorher über Lieder geredet habe, die meisten dieser Lieder höre ich zufällig. Ich höre ja eigentlich nie Radio. Aber irgendwo ist man ein Geschäft oder, weiß ich nicht, im Fernsehen. Irgendwo kommt das Lied vor. Und manchmal höre ich gar nicht zu, aber dann plötzlich denke ich mir, Moment, was singt der da eigentlich? Und da war letztens ein Lied, wo der Mann gesungen hat, etwas, was mich zur heutigen Botschaft bringt, weil ich dann auch wieder darüber nachgedacht habe. Und der Mann hat gesungen auf Österreichisch, ich glaube, ich gehöre repariert. Ich weiß, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich dachte, Moment, was? Und habe so darüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, dass viele Leute so empfinden, zumindest in gewissen Zeiten. Weil ich das öfters gehört habe, dass das zum Ausdruck gebracht wird, dass Leute denken, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und dass man durch Phasen geht, wo man diesen Eindruck hat, irgendwas passt nicht zusammen, irgendwas ist nicht richtig und man fängt an, nach innen zu blicken und bei sich selbst die Fehler zu suchen und in menschlichem Bemühen versucht man dann, sich selbst zu optimieren. Und der Sänger dieses Liedes hat in dem Lied das Thema der Überforderung, Depression und dem Druck, trotz allem funktionieren zu müssen, aufgearbeitet, weil er auch eine Phase der Depression durchgemacht hat, was eigentlich das Resultat seines Erfolgs war. Also sieht man wieder, dass der Herr möchte, dass wir guten Erfolg haben, ohne dass wir solche Konsequenzen haben. Und deswegen ist immer gut, ihm zu vertrauen. Manchmal dauert es vielleicht länger mit dem Herrn, aber es ist sicher. Er bringt uns sicher ans Ziel. Und wie gesagt, ich denke, einige Menschen haben manchmal so diesen Gedanken oder dieses Gefühl, was einen manchmal in gewissen Situationen beschleicht. Und für uns als Kinder Gottes, als von Neuem geborene Christen, ist es wichtig zu erkennen, dass das nicht die Gedanken sind, die Gott über uns hat. Was Gott über uns denkt, können wir lesen in Jeremia 29, Vers 11. Da steht, dass Gott uns sagt, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist das, was der Herr über dich denkt. Gedanken des Friedens, des Heils, der Zukunft und der Hoffnung. Das ist das, was er in deiner Zukunft sieht. Und es ist schon mal wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass diese Gedanken, dieses Gefühl nicht vom Herrn kommt. Dass er nicht anklopft und sagt, bei dir stimmt was nicht. Weil die Religion möchte uns das manchmal so vermitteln. Aber Gott ist nicht wie ein Nörgler, der dauernd nur die Fehler sucht und herausstreicht und kritisiert. Amen, danke. Weil wir gelesen haben, er hat gute Gedanken über uns. Und dennoch ist es so, dass der Feind versuchten wird, dieses Gefühl des nicht gut genug zu sein, immer wieder aufzubringen. Und diese Gedanken von, bei mir stimmt was nicht, in uns fest zu verankern. Weil der Feind liebt es, auf der Ebene der Gedanken zu arbeiten. Und er möchte das, und das ist der Punkt, zu unserer Identität machen. Er möchte, dass wir glauben, dass wir zerbrochen sind, dass bei uns was nicht stimmt, dass was nicht in Ordnung ist, dass was verbessert werden muss. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wie ich vorher gesagt habe, das Wort Gottes kennen. Und damit wir diesen Lügen nicht aufsitzen, sondern die Wahrheit kennen und in unserer wahren Identität in Christus leben können. Zu dieser Identität in Christus komme ich gleich. Ich möchte nur kurz eine Basis legen darüber, warum dieses Gefühl, diese Gedanken überhaupt da sind. Woher kommen die überhaupt? Der Feind muss ja irgendeine Basis dafür haben, dass er mit diesen Dingen spielen kann. Und zwar lesen wir das ganz am Anfang der Bibel, im 1. Mose, wo Gott die Menschheit und die Welt erschaffen hat und wo einiges geschehen ist. Weißt du, viele Menschen, besonders Menschen, die noch nicht ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, gehen davon aus, dass wir Menschen von Natur aus in Ordnung sind. Aber am Anfang der Bibel lesen wir, dass was geschehen ist, dass was Wichtiges geschehen ist. Und zwar, Gott hat den Menschen, hat die Welt erschaffen in einem perfekten Zustand und er hat zum Schluss, wie alles da war, alles bereit war, hat er den Menschen erschaffen. Wie hat er den Menschen erschaffen? Er hat ihn ohne Krankheit, Leid und ohne Tod erschaffen. Das heißt, das war nicht unsere Bestimmung. Gott wollte dass der Mensch ewig lebt, dass er immer gesund ist, dass er stark ist und vor allem, dass er in Gemeinschaft mit ihm lebt. Doch leider, wie wir wissen, hat der Mensch rebelliert gegen Gott, indem er gegen Gott sündigte. Und er hat das einzige Gebot, was es gegeben hat, was Gott ihnen gegeben hatte, übertreten und hat vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Jetzt fragst du vielleicht, kleine Nebenbemerkung, warum steht der Baum da? Wenn der Baum nicht da gewesen war, hätte war nichts passiert. Aber wenn der Baum nicht da gewesen war, könnte der Mensch nicht seinen freien Willen zum Ausdruck bringen. Der Mensch ist kein Roboter. Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Und damit man seinen freien Willen ausdrücken kann, muss es eine Möglichkeit geben, Gott ungehorsam zu sein. Leider hat der Mensch das gewählt. Die Konsequenz davon war, dass der Tod eingetreten ist. Zuerst der geistliche Tod, nämlich sie wurden von Gott getrennt, und mit der Zeit auch der körperliche Tod, durch Leid, Krankheit und schließlich der tatsächliche physische Tod. Und nachdem Adam der erste Mensch war, von dem wir alle abstammen, hat er leider Gottes uns alle mitgenommen in diesem Fall, weil wir ja einfach miteinander verbunden sind. Weißt du, du und ich wären nicht da, wenn unsere Großeltern verstorben wären, wie sie 3 Jahre alt waren. Also unsere Leben sind mit dem von unseren Vorfahren verbunden. Und mit Adam ist die ganze Menschheit gefallen und den Konsequenzen der Sünde unterworfen worden. Die Menschheit ist also heute nicht mehr in dem Zustand, in dem Gott sie erschaffen hat. Doch, jetzt kommt die gute Nachricht, Gott hatte einen Plan, einen Erlösungsplan. Und diesen Erlösungsplan möchte ich heute mit vielen Schriftstellen zeigen, weil es ist wichtig, dass ihr wisst, was die Bibel sagt. Also fangen wir gleich an in Römer 6, Vers 23, wo wir lesen: Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Das sehen wir in diesem Beispiel. Aufgrund der Sünde wurden sie von Gott getrennt und aufgrund der Sünde ist dann auch der Tod eingetreten. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich finde es wunderbar, dass es so ausgedrückt ist. Da steht die Gnadengabe Gottes, in einer anderen Übersetzung steht das Geschenk. Ewiges Leben, eine Verbindung mit Gott, eine Gemeinschaft mit Gott ist ein Geschenk, was man sich nicht erarbeiten kann. Aber das gute Nachricht ist auch, was man sich nicht erarbeiten muss. Man kann es einfach empfangen. Und mit diesem Geschenk bekommen wir das ewige Leben in Jesus Christus, in unserem Herrn. In 1. Petrus 1,20 sehen wir, dass Gott diesen Erlösungsplan schon immer hatte, schon bevor der Sündenfall geschehen ist. Dann steht, ich lese es in meiner Übersetzung vor, schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Christus war schon vorbestimmt, das Opferlamm für die Welt zu sein, bevor es überhaupt den Sündenfall gegeben hat. Gott hat schon die Lösung, bevor das Problem überhaupt auftritt. Ist das nicht cool? An das sollten wir uns erinnern, wenn wir ein Problem haben. Dass wir uns sicher sein können, Gott hat schon die Lösung darauf. Und es steht, schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Er ist gekommen, um dieses Opferlamm zu sein, um unsere Sünden zu tragen, um den Preis für unsere Sünden zu bezahlen und um uns zu erlösen. Das Ganze ist vom Vater ausgegangen, der uns Menschen liebt. Weil Gott hätte ja sagen können, okay, ich bedauere, dass sich der Mensch gegen mich entschieden hat, aber es ist seine Entscheidung. Was kann ich machen? Oder es ist nicht meine Verantwortung, was zu machen. Aber weißt du, Gott liebt die Menschen so sehr, dass er das nicht so stehen lassen wollte. Das lesen wir in Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das sind zwar kleine Worte, so sehr, aber sie bringen sehr viel Intensität in das, was wir lesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, also alle sind eingeladen. Und die einzige Qualifikation, die du brauchst, ist, dass du glaubst. Es ist egal, wer du bist, woher du kommst, was du getan hast, was deine politischen Überzeugungen sind, was deine Geschichte ist, was deine Pläne sind, wie deine Familie ausschaut, was deine religiösen Hintergründe sind. Wichtig ist, ob du das glaubst oder nicht. Das qualifiziert und Anführungszeichen uns dafür, errettet zu werden. Der Glaube ist, wie man dieses Geschenk annimmt. Wenn ich ein Geschenk habe und ich gebe es dir und du sitzt mit verschränkten Armen da, dann empfängst du es nicht. Also empfangen ist einfach, Glauben ist einfach empfangen. Das Nehmen, was Gott uns gibt. Und warum hat er seinen Sohn gegeben? Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Preis den Herrn für den Erlösungsplan unseres himmlischen Vaters. In Römer 5,8 steht: Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Christus starb für Sünder. Christus starb für diejenigen von uns, die nicht perfekt sind. Sprich, alle von uns. Und das ist für mich eine wunderschöne Nachricht. Und weißt du, weil wir vorher geredet haben, wir dürfen das Evangelium mit Menschen teilen, so wie wir Gelegenheit haben. Viele Menschen wissen das nicht. Viele Menschen denken, ja, Gott kann mich nicht annehmen, weil A, B, C, D, was auch immer dann der Grund sein mag. Und wenden sich teilweise sogar vom Glauben oder von Gott ab, weil sie denken, ja, ich schaffe es einfach nicht, ich bin nicht gut genug. Aber da steht, Christus ist für Sünder gestorben. Weißt du, damit Christus dir helfen kann, damit das Plus einen Unterschied in deinem Leben macht, kannst du nicht A Plus sein. Es muss ein Minus geben, damit das Plus das ausgleichen kann. Nächsten Vers haben wir heute schon angeschaut, aber es ist immer gut, das nochmal zu sehen. Jesaja 53, Vers 5 bis 6. Dass Jesus wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. In diesem Erlösungsplan ist auch die Heilung mit einbegriffen, mit einbezogen. Das wird bestätigt im Neuen Testament in 1. Petrus 12, 24. Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leib, auf das Holz. Ist das nicht etwas, wo man mal Pause machen können und darüber nachdenken können, wie erstaunenswert das ist, dass Christus, dass Gott selbst das gemacht hat. Er hat nicht einen Stellvertreter geschickt, er hat nicht einen Engel geschickt, er ist selbst gekommen. Früher haben wir mal so einen Film geschaut, so eine Comedy, wo die Leute gesagt haben, ja, immer wenn was Wichtiges zu machen ist, muss man es selber machen, damit es auch klappt. Das hat sich Gott da gedacht. Er ist selbst gekommen und hat an seinem eigenen Leib unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Die Konsequenz dessen ist, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und dann noch für diesen Punkt der letzte Vers, Epheser 1,7, auch wunderschön. In ihm, in Christus, haben wir kontinuierlich in der Gegenwart die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wenn da der Punkt wäre im Satz, wäre das schon wunderbar. Aber der Satz geht noch weiter. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Gottes Gnade ist so erstaunlich, so groß, so mit unserem menschlichen Verstand manchmal schwer zu begreifen. Und dieser Reichtum, der da enthalten ist, saugt alles auf, macht die ganzen Sünden, ist groß genug, um die Sünden der ganzen Welt, aller Menschen dieser ganzen Welt zu bereinigen. Und das ist etwas, was wir besitzen dürfen, weißt du, im Glauben, dass wir uns daran erinnern. Wir haben die Vergebung der Sünden. Wenn wir einmal an da kommen, wo uns Fehler passieren, wo dann der Feind kommt und uns anklagt und sagt, ja, aber dies und jenes und da war es nicht perfekt und was ist mit dem? In Christus habe ich genau jetzt die Vergebung meiner Sünden. Nicht nur in der Vergangenheit bis zu dem Punkt, wo ich Jesus als meinen Herrn und Erlöser angenommen habe, sondern auch jetzt in der Gegenwart und für die Zukunft. Weil das, was Jesus getan hat, geht über Zeit und Raum hinaus. Preis den Herrn. Und weißt du, das war der Erlösungsplan, den Gott schon gehabt hat, bevor der Sündenfall stattgefunden hat. Und das ist das, was Christus für uns getan hat. Und das Wunderbare an diesem Erlösungswerk Christus ist, dass wir aufgrund dessen, wenn wir das annehmen im Glauben, heute noch in einer besseren Position sind, als es Adam je war. 2. Korinther 5, 21 sagt uns, denn er hat den, Gott hat den, also Christus, Gott hat Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Christus selbst hatte keine Sünde, tat keine Sünde. Ich finde es schön, wie es da ausgedrückt wird. Er wusste nicht mal von Sünde. Weißt du, Christus ist, und Sünde sind konträre Sachen, die sich nie treffen werden. Im Sinne von, dass er selbst Sünde hätte. Unmöglich. Aber er hat unsere Sünde auf sich genommen. Er wurde, noch mehr, er wurde zur Sünde gemacht. Den Heiligen Geist bitten, dass er uns darüber noch mehr Offenbarung schenkt, was das bedeutet. Es ist nicht nur, dass er es getragen hat, er wurde zu unserer Sünde gemacht. Und warum? Damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Wenn wir von Neuem geboren sind, wenn wir in Christus sind, sind wir vor Gott gerechtfertigt. Aufgrund des Werkes Jesus Christus. Aufgrund dessen, dass er sein Blut vergossen hat und dass ich das annehme. Wenn jemand also Christus vertraut, lautet die entscheidende Frage in unserem Leben nicht mehr, was stimmt nicht mit mir, sondern wie sieht Gott mich in Christus? Das Neue Testament lehrt uns, dass die Identität eines Christen nicht mehr durch unsere eigene Leistung oder unser eigenes Versagen bestimmt wird, sondern durch unsere Beziehung zu Christus. Wenn Christus das Zentrum unseres Lebens ist, dann ist das, was herum ist, alles in Einklang. Das ist wie bei einem Rad, früher auf die alten Wegen haben sie gehabt, diese großen Holzräder, den Reifen und die, ich kann jetzt leider die ganzen technischen Begriffe nicht, habe ich nicht vorbereitet, aber das Zentrum des Rades ist das Entscheidende. Wenn das stabil ist und alles andere steckt ja in dem Zentrum drinnen, wenn das passt, passt alles umherum. Und deswegen ist unsere Identität, die wir in Christus haben, so wichtig. In Christus sind wir angenommen und gerechtfertigt. Es ist wichtig, dass wir uns in Christus sehen, weil er unsere wahre Identität ist. Und das zu erkennen hat auch eine praktische Auswirkung darauf, wie wir mit unserer menschlichen, natürlichen Schwachheit umgehen. Weißt du, dass wir in Christus sind, ist eine Realität, eine Wahrheit, die wir im Glauben annehmen. Das bedeutet nicht, dass ich als natürlicher Mensch nie mehr Fehler mache oder keine Schwachheit habe oder mir nie irgendwie was passiert, wo irgendwie was gegen mich kommt. Aber selbst dafür hat Gott eine Lösung. Denn die Welt sagt uns, versuch deine Schwachheit so gut wie möglich zu verstecken. Halt sie hinten an und versuche immer, die oberste Botschaft der Welt, optimiere dich selbst. Optimiere dich selbst. In jeglicher Art und Weise. Weil wir sind ja nie gut genug. Wir müssen immer noch besser werden. Wir müssen immer noch was dazu machen. Und es muss immer noch mehr sein. Und man muss sich selbst was beweisen. Und man muss seiner Familie was beweisen. Und man muss dem Internet was beweisen. Und weißt du, es spricht nichts dagegen, neue Sachen zu lernen oder seine Fähigkeiten zu verbessern, weiterzuentwickeln oder auch dich um deinen Körper zu kümmern, weil immerhin ist das unsere Behausung, die wir auf dieser Erde brauchen. Aber wir sollen das nicht tun in diesem Bestreben, dann wird alles gut werden. Dann wird es besser werden. Dann kann ich mich selbst annehmen. Sondern wir sollen diese Dinge, die unsere menschliche Schwachheit sind, in einem anderen Licht sehen. Gottes Wort ermutigt uns, eben diese unsere Schwachheiten als einen Punkt zu sehen in unserem Leben, an dem die Kraft Gottes zu ihrer vollen Entfaltung kommen kann. Das hat der Apostel Paulus wunderschön ausgedrückt in 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9, wo er schreibt, doch der Herr hat zu mir gesagt, weil Paulus hat gebetet zum Herrn über ein gewisses Problem und wollte, dass dieses Problem sich einfach weg, in Luft auflöst, weggeht. Und Gott hat geantwortet, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Gnade kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Gott sagt ihm noch nicht, nein, ich will dir nicht helfen, du musst das jetzt einfach durchstehen. Gott sagt ihm, du hast schon alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und wir haben gelesen, wir haben seine Gnade im Überfluss. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und Gott sagt, meine Kraft, dass du diese Schwachheit in unserem Leben, ist eigentlich was Gutes, weil genau da kann die Kraft Gottes zu ihrer vollen Entfaltung und Auswirkung kommen. Und das wiederum ist auch ein Zeugnis, weil, ja, auch wenn wir uns bemühen, unsere Schwachheiten zu verstecken, die Leute kennen uns oft besser, als wir denken. Und wenn dann die Kraft Gottes in dieser Schwachheit wirkt und eine Veränderung, wo man sieht, okay, das ist jetzt nicht forciert, das ist nicht erzwungen, das ist nicht nur durch menschliches Bemühen gekommen, dann denken sich die Leute, Moment, was ist da passiert? Dieses Licht auf deinem Gesicht, diese Freude, die du hast, obwohl du durch Schwieriges durchgehst, wie du mit dieser Situation umgehst, wo du vorher immer komplett frustriert warst und die Nerven weggeschmissen hast, jetzt hast du plötzlich Ruhe und Frieden. Was ist passiert? Gottes Kraft ist in meiner Schwachheit zu ihrer vollen Entfaltung gekommen. Preis den Herrn. Und weißt du, wenn du in der Bibel dir die Geschichten anschaust, wo Gott Menschen für großartige Dinge verwendet hat, dann wird dir auffallen, dass Gott fast immer Menschen auserwählt, die nach menschlichen Maßstäben nicht die erste Wahl wären. Zum Beispiel hat Gott Mose berufen vor dem damals wichtigsten Führer, Leiter der Welt, nämlich dem Pharao von Ägypten, was damals das mächtigste Land war, zu sprechen. Und Mose hat gestottert. Mose hat sich für ungeeignet gehalten zu reden. Und Gott hat Mose erwählt. Gideon hat sich als der kleinste, unwichtigste in seiner Familie gesehen, derjenige, der übersehen wird. Und Gott hat ihn erwählt, um das Volk Israel zu befreien. David wurde als jüngster Sohn in der Familie überhaupt übersehen. Da ist der Prophet gekommen und gesagt, Gott hat gesagt, in dieser Familie ist der nächste König Israels und ich soll ihn salben. Bitte zeig mir alle deine Söhne. Und der Vater stellt die Söhne auf und den Jüngsten hat er vergessen. Den hat er überhaupt nicht geholt. Aber Gott hat gewusst, dass David da war. Deswegen hat der Prophet gesagt, nein, nein, das ist keiner, hast nicht noch einen Sohn. Ach so, ja, Moment, da war ja noch einer. Der war bei den Schafen, genau. Jeremia zum Beispiel hat gemeint, dass er zu jung ist. Hat Gott auch wenig interessiert. Gott, ich verwende dich trotzdem, ob wir jung sind, ob wir alt sind, ob wir mittendrin sind. Wir sind das Werkzeug, das Gott uns verwenden möchte. Petrus hat Jesus verleugnet. Sollte eigentlich ein Raunen durch die Gemeinde gehen. Und trotzdem hat Gott Petrus nachher verwendet. Er wurde zu einer Säule der Gemeinde, zu einer der Hauptfiguren, der das Evangelium und der über Jesus gepredigt hat. Und Paulus, der überhaupt 2/3 des Neuen Testaments geschrieben hat, hat zuerst mit aller seiner Kraft und Bemühen Christen verfolgt. All diesen Menschen ist Gott begegnet und obwohl sie eigentlich im Natürlichen nicht qualifiziert waren, nicht geeignet waren, hat er sie verwendet. Der Fokus liegt also nicht auf den Fähigkeiten der Menschen, sondern auf der Gnade und Kraft Gottes, die sich durch seine Gegenwart offenbart. Warum haben diese Menschen im Endeffekt alle Erfolg gehabt? Weil Gott mit ihnen war. Und die gute Nachricht, Gott ist auch mit dir. Er hat das versprochen. Er hat uns sogar versprochen, er wird nie von uns weichen. Er wird uns nie ohne Hilfe lassen. Er wird uns nie im Stich lassen. Hebräer 13. Und Gott liebt es, das, was die Welt verachtet, zu erwählen. Das lesen wir in 1. Korinther 1, 26 bis 29. Wo Paulus zu den Gläubigen in Korinth spricht und sagt, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Das heißt, wenn wir uns fühlen, als wären wir jetzt nicht Teil der VIPs in unserem Umfeld oder dieser Welt, gibt es noch Hoffnung, denn Paulus sagt, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Weißt du, nichts ist für Gott unmöglich. Und er liebt es, wenn er viel Raum findet in uns, sich zu offenbaren. Wenn wir uns sogar ein bisschen bewusst sind, okay, in mir selbst bin ich nicht perfekt, in mir selbst habe ich Schwächen, habe ich Fehler und deswegen stelle ich das Gott zur Verfügung. Demütig, weil ich weiß, wie Jesus gesagt hat, in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Paulus sagt im Neuen Testament, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Mit Christus können wir alles tun. Aber Gott möchte eben, dass wir diese Erkenntnis haben, dass das nicht von uns kommt. Weil der Mensch im Allgemeinen gesprochen hat diese Tendenz, sehr schnell stolz zu werden. Und zu denken, oh, jetzt habe ich es geschafft. Meine Selbstoptimierung hat funktioniert. Ich bin im Zenit angekommen. Die anderen sind jetzt unter mir. Und das möchte Gott nicht. Weil das bringt uns immer wieder in Probleme. Er möchte, dass unser Fokus auf Christus ist, auf dem, was er getan hat. Und dass Christus unsere wahre Identität ist. Und dass wir das demütig annehmen. Amen. Weil wir wissen, in uns selbst sind wir nicht makellos. Doch, wenn dieses Gefühl von ich bin nicht genug oder der Gedanke mit mir stimmt, was nicht aufkommt, dürfen wir uns an die Wahrheit des Wortes Gottes erinnern. Und zwar zum Beispiel auch an die Wahrheit in Römer 8,1. Wo steht, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Klare Antwort. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Preis den Herrn, Halleluja. Warum? Weil die Verurteilung auf Christus gefallen ist. Und deswegen bleibt keine Verurteilung mehr für mich übrig. Wow, wie gesegnet bin ich. Ha? Ich hätte das verdient, die Verurteilung. Und Jesus hat es nicht verdient. Aber er hat meinen Platz eingenommen. Und deswegen kann ich heute in diesem Segen leben, in dieser Position des gerechtfertigt sein vor Gott, das angenommen sein von Gott, dass Gott immer auf mich blickt mit Wohlwollen, mit Liebe, mit Unterstützung, dass ich sein geliebtes Kind bin, selbst wenn ich Fehler mache, weil diese Fehler sind hinweg bedeckt und hinweggetragen durch Jesus Christus. Und deswegen gibt es keine Verurteilung mehr für diejenigen, die in Christus sind. Und manche von uns zumindest können manchmal sehr hart mit uns selbst sein. Dass wenn unser Fehler passiert, dass auch wenn wir wissen, Gott verurteilt uns nicht, wir machen den Job in doppeltem Ausmaß und wir verurteilen uns selbst. Und das möchte der Herr aber auch nicht. Weißt du, wenn er dir gerechtfertigt vergeben hat, dann darfst du dir auch selbst vergeben. Indem du wiederum siehst, dass Jesus das getragen hat. Es ist nicht, dass der Herr sagt, okay, ich weiß, du hast dein Bestes getan, das hat halt nicht ganz geklappt, jetzt kehren wir das, was nicht geklappt hat, unter den Teppich und vergessen wir drauf. Nein, wenn du den Teppich wegrollst, ist da nichts drunter, weil Jesus das euch schon geklärt hat. Und deswegen dürfen wir Gottes Gnade für uns selbst auch empfangen und wissen, ich bin geliebt und angenommen in Christus. Und er sieht mich als wertvoll, weil er hat sein Leben für mich gegeben. Also, um das zusammenzufassen. Der Herr lädt uns dazu ein, also nicht auf uns selbst zu schauen. Weder in Hochmut, noch in Verzweiflung oder Depression. Sondern unseren Fokus auf Christus und sein vollbrachtes Werk zu legen. Und uns in Christus als gerechtfertigt zu sehen. Er lädt uns ein, unsere Schwachheit als eine Möglichkeit zur Offenbarwerung der Kraft Gottes zu sehen. Er lädt uns dazu ein, Gottes Zusagen mehr Glauben zu schenken als unseren wechselnden emotionalen Zuständen. Denn in 2. Korinther 5,21 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte, das was war, ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Dieser Vers sagt uns, dass Jesus mehr getan hat, als uns zu reparieren. Er hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht, in ihm. Du und ich sind in Christus etwas, was es vorher, eine Spezie, die es vorher überhaupt noch nicht gegeben hat. Und das ist ein Geschenk. In Christus. Dass wir diese neue Schöpfung heute sind. Die, wie es in Epheser 4, 24 heißt, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit erschaffen wurden. Es ist so wichtig, das Wort zu kennen. Ich habe einen Moment gehabt, wiederum, ich und die Lieder. Gell? Ich höre gern Musik, wie du merkst. Das war ein christliches Lied, was eigentlich sehr schön ist, aber da gibt es die Zeile, wo sie singen, Herr, mach uns heilig, so wie du bist. Und ich habe so unbewusst das mitgesungen, während ich was gearbeitet habe. Und während ich das gesungen habe, hat mich der Heilige Geist an den Vers erinnert. Dass wir bereits wieder von Neuem erschaffen wurden, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, ich brauche den Herrn eigentlich nicht mehr um etwas bitten, was er schon getan hat. Ich darf es annehmen und demütig darin leben. So preist den Herrn dafür. In Christus sind wir gerechtfertigt. In Christus zu sein, ist unsere wahre Identität. Und auf Christus zu scheinen, zu schauen, ist unser Schutz dafür, davor, diese Gedanken und diese Emotionen, die der Feind in unserem Leben wieder auferwecken möchte, von du bist nicht gut genug und es reicht noch nicht und bei dir stimmt was nicht, abzuwehren. Amen. Gott möchte, dass wir dieses Leben, was er uns in Christus geschenkt hat, leben. Dieses Leben im Überfluss. Preis den Herrn. Amen. So, lass uns den Herrn dafür danken. Danke, Herr Jesus, dass du das möglich gemacht hast, Herr Jesus, dass wir heute die Gerechtigkeit Gottes in dir sein dürfen, Herr. Aufgrund dessen, dass du gekommen bist, dass du dich erniedrigt hast, dass du Mensch geworden bist, dass du den Tod eines Sünders am Kreuz gestorben bist, weil du unsere Sünde, unsere Schmach, unsere Schuld auf dich genommen hast und für uns zum Opferlamm geworden bist, Herr. Danke, Herr, dass du das getan hast und dass es das Werk vollbracht ist, Herr. Dass du es vollendet hast, wir wissen das, weil du bist wieder auferstanden, Herr Jesus. Und du bist heute zur Rechten des Vaters. Und unsere Sünden sind alle vergeben, sind hinweggetragen, sind eine Sache der Vergangenheit, Herr. Aufgrund deiner Liebe, aufgrund deiner Gnade. Wir danken dir so sehr dafür, Herr, dass du gekommen bist und dass du diesen Schritt gemacht hast, um uns wieder es zu ermöglichen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und ich bete einfach, Herr, dass wir das als unseren Fokus haben werden, Christus als unsere Identität und leben in der Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Alles andere wird sich einfügen, Herr Jesus. Alle anderen Fragen, alle anderen Dinge, wo wir noch wachsen müssen oder wo wir noch Schwachheit haben. Danke, Herr, dass du alles zur richtigen Zeit in eine wunderbare Lösung hinausführst, Herr Jesus. Weil du uns auch gesagt hast, dass ja, selbst wenn wir schwach sind, gerade in dieser Schwachheit offenbarst du dich. Gerade in dieser Schwachheit bist du stark. Und so danken wir dir, Herr Jesus, dass wir nie ohne Hilfe sind, dass du immer bei uns bist, dass wir uns auf dich verlassen können, Herr. Und dass wir das auch mitnehmen dürfen in diese Woche, Herr. Dass wir wissen, Herr, du schaust mit Gnade und Liebe auf uns. Und du bist bei uns jeden Tag, diese Woche und jeden Tag unseres Lebens, um uns zu segnen, um uns zu helfen, um uns zu diesem Licht zu machen, Herr, in dieser Welt, das scheint für dich und für deine Herrlichkeit und zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen.